RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Forums, das wir am 25. Juli aufgezeichnet haben im Schlosspark von Lübbenau. Dort fand die Eröffnung des Kammermusikfestivals Fließen statt, das seit 2023 vom Pianisten Martin Helmchen und der Cellistin Marie-Elisabeth Hecker veranstaltet wird. Im Rahmen der Brandenburgischen Sommerkonzerte, die übrigens landesweit in diesem Jahr noch bis zum 14. September stattfinden. Vor den Konzerten bot das in diesem Jahr sich über 4 Tage erstreckende Kammermusikfestival Gesprächsrunden zu Themen, auf die sich die anschließenden Aufführungen jeweils bezogen. Unser Forum war eine dieser Gesprächsrunden zum Thema Kultur und Macht. Es war heiß, das werden Sie nicht hören. Manchmal blies der Wind, das könnten Sie vielleicht hören. Das Wetter ist heiter, die Stimmung auch. Wir sitzen auf dem Rasen neben dem Schloss von Lübbenau, Auftakt des Kammermusikfestivals Fließen im Rahmen der Brandenburgischen Sommerkonzerte an diesem 25. Juli 2024. Beste Voraussetzungen also, um über ein komplexes Thema nachzudenken, Kultur und Macht. Vielleicht vor allem über das Und. Bei mir 3 kompetente Gäste. Der Generalintendant der Stiftung Humboldt Forum, Hartmut Dorgerlo, einer der Leitenden des Festivals Fließen, der Pianist Martin Helmchen und der Schlossherr, prosaische Berufsbezeichnung Geschäftsführer der Hotelbetriebsgesellschaft Schloss Lübbenau, Rochus Graf zu Lünar. Herzlich willkommen Ihnen allen. Kultur und Macht, ein produktives Spannungsverhältnis, Fragezeichen, das klingt nach getrennten Sphären, die ab und an aufeinandertreffen. Wir werden sehen, so einfach ist das nicht. Martin Helmchen, als Sie im Team für jedes der 4 Konzerte des Fließenfestivals einen packenden Begriff gesucht haben, was ging Ihnen da bei Kultur und Macht überhaupt durch den Kopf?
Wir sind ja in einem sehr spannenden Prozess hier, wo unglaublich viel aus verschiedensten Ecken zusammenkommt, so was die Region so tut. Wir wohnen seit 8 Jahren hier, was die so mit uns tut, welche Menschen wir so treffen, wie unser Musikerfreundeskreis so darauf reagiert, dass wir jetzt hier sind und es hier sehr schön ist, man gut proben kann, es aber auch kulturell ein überschaubares Angebot gibt und wir mit dieser Idee, unser Fließenfestival umzusetzen, letztes Jahr gleich ziemlich auf der Überholspur gestartet sind. Es ist für uns persönlich, für Marie-Elisabeth Hecker, meine Frau und mich, hier ein sehr schöner Moment, dass Privates und Künstlerisches, das ist Professionelle, was sich ja sonst meist in der weiten Welt irgendwo abspielt, ja, und das Regionale, was uns irgendwie auch immer schon sehr wichtig war, dass das so zusammenkommt. Und die Spielorte haben tatsächlich, vielleicht kann man das so sagen, waren die Hauptpersonen, was so die Findung der roten Fäden für die Konzerte angeht, haben irgendwann gemerkt, wir suchen Spielorte und außer unserer Scheune sind wir gelandet bei diesem wunderschönen Schloss hier, bei einem Industriedenkmal, bei 2 verschiedenen Kirchen und einem neu ausgebauten Multizweck-Konzertsaal in Finsterwalde. Das waren die Spielorte für letztes Jahr und wir haben gemerkt, jeder dieser Orte gibt irgendwie was vor. Und dann war die nächste Idee, suchen wir doch auch die Programme ein bisschen danach aus und versuchen so ein bisschen ein gedankliches Gesamtpaket zu finden.
Aber natürlich ist Ihnen beim Schloss gleich eingefallen, der märkische Adel oder manche, wir sind ja hier in den einer der beiden Lausitzen, da muss man mit Marx sehr vorsichtig sein. Also da ist sozusagen Macht kompensiert gewesen und darüber werden wir jetzt natürlich auch gleich reden. Als Nachfahre eines Adelsgeschlechts, das die Herrschaft in Lübbenau übrigens 1621, also vor gut 400 Jahren übernahm, wird sich jetzt Rochus Graf zu Lünar gefragt haben, muss ich wieder den preußischen Adel für Brandenburg in der Vergangenheit und für die Gegenwart verteidigen? Ich frage mal was anderes. Wie sehen Sie eigentlich Ihre Rolle als Schlossherr 2024?
Das ist ganz einfach. Also wer Downton Abbey geguckt hat, der kann das sehr schnell erklärt wissen. Wir sind und waren schon immer nichts anderes als die Verwalter eines Kulturgutes. Und ob der heute der Verwalter, früher hieß er Standesherr, heute heißt er Geschäftsführer. Im Grunde ist es genau das. Wir kümmern uns um das, was unsere Vorfahren errichtet haben. Wir versuchen es mindestens zu erhalten, vielleicht auch zu verbessern. Aber das ist unsere Rolle. Wir sind die Verwalter dieses Kulturgutes.
Generalintendant, großes Wort. Für die einen ist er der Anwalt kultureller Betätigung gegenüber der finanzierenden und manchmal viel, manchmal wenig rahmensetzenden politischen Landschaft. Für die anderen ein Vertreter des Staates, der die Deutungshoheit im Kulturbereich durchsetzt. Hartmut Doggerloh, als was verstehen Sie sich selbst?
Ja, ich denke, ich bin so eine Mischung aus Festivalmacher und Geschäftsführer in der Verantwortung für das Humboldt-Forum, weil da geht es natürlich zum einen auch ein Kulturgut, auch wenn das ein ganz neues Haus ist, zu wahren und zu mehren und dafür zu sorgen, dass die, die da Programm für die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler in dem Fall machen und für unsere Gäste, dass die sich wohlfühlen und dass wir ein überzeugendes Programm machen und ein entscheidendes Profil entwickeln. Und dazu ist man dann eben auch sowas wie Festivalleiter, wobei wir zum Beispiel auch gerade was haben. Wir haben mit Durchlüften gestartet, Musik aus aller Welt. Das ist ja auch immer eine ganz neue Begegnung und auch ein ganz neues Zuhören, was man da lernen muss.
Martin Helmchen, ein bisschen, wenn wir über Macht sprechen und über Kultur und über Gegenmacht und andere Entwürfe. Man kann ja sagen, das Festival Fließen ist so eine Art Gegenentwurf zum permanenten Reisen von Künstlerinnen und Künstlern. Also etwas für die Work-Life-Balance vieler, die Sie eingeladen haben und die gerne gekommen sind. Man könnte natürlich auch sagen, auch in Erinnerung an Beethoven, Sie spielen ein frühes Stück von ihm heute, ein solches Festival muss man sich auch leisten können.
Absolut. Und deshalb ist auch das vorherrschende Gefühl hier von Anfang an bei der Planung von Fließen, der ganzen Konzeption, bei mir zumindest schon eine große Dankbarkeit, dass sowas geht, dass wir bei allem, was zu monieren ist und wofür es sich immer weiterhin zu kämpfen lohnt, aber dass wir doch uns ab und zu erinnern, dass wir in sehr privilegierten Umständen leben. Ja, und die ukrainische Grenze ist erschreckend nah. Das letzte Mal geguckt, glaube ich, irgendwie weniger als 1000 Kilometer, der nächste Punkt. Und dass wir in einer Situation hier sind, wo wir so ein Thema wie Ganzheitlichkeit, also so menschliches Miteinander und eine wirklich freie Entfaltung, die Stücke spielen, die uns relevant erscheinen, die wir lieben, die Spieler einladen, mit denen wir privat auch befreundet sind, die Orte nutzen in einer großen Freiheit, auch gedanklich, die es hier gibt in der Region. Das ist ja, also vieles erscheint uns selbstverständlich, die wir das einfach nicht anders kennengelernt haben. Aber es ist doch ein vorherrschendes Gefühl, dass man gut daran tut, sich mal wieder zu vergegenwärtigen. Das ist schon ein wahnsinnig hohes Gut. Und das gibt uns bei all dem erstmal eine positive Grundstimmung, die über allem liegt.
Das liegt natürlich daran, dass es Förderungen gibt. Das liegt daran, dass die Kultur nicht automatisch ausfinanziert ist, sondern dass sie immer auch gucken muss, wo bekommt sie ihre Gelder her. Mäzen oder Sponsor, Graf zu Lünar, auch die Musenhöfe der Herrenhäuser früher wollten finanziert sein. Es war dann immer auch die Frage, wie sieht eigentlich die ökonomische Grundlage aus, um bestimmte Dinge möglich zu machen. Es war nie nur ein Privatvergnügen, es ging auch um symbolisches Kapital. Dieses Haus muss auch als Hotel funktionieren und es ist ein repräsentativer Ort. Wie kriegen Sie das zusammen bei dem, was Sie hier mit anstoßen?
Also die Vergangenheit, die war auch immer sehr schwankend entsprechend der ökonomischen Situation weltweit. Es gab gute Zeiten, es gab schlechte Zeiten. Man konnte einerseits mehr und weniger tun. Es gab Mäzentum immer wieder mit verschiedenen Dingen. Aber lass uns das überspringen und lass uns tatsächlich über heute reden. Das ist Ihre Frage. Da ist es auch relativ einfach. Wir sind ein Schlossensemble, das komplett touristisch genutzt wird, das also weder privat genutzt noch bewohnt noch irgendwas wird, sondern dieses Ensemble ist komplett einer Wirtschaftlichkeit zugewandt, um einen Zweck zu erfüllen, nämlich in erster Linie sich selbst zu erhalten. Das ist, wenn man auch, wie Sie, Herr Doggerloh, viel mit Schlössern und Gärten zu tun hatte, wissen Sie, was das bedeutet, ein Schloss zu erhalten. Und wenn man es dann doch schafft, ein Schlossensemble aus eigener Kraft zu erhalten, dann ist das schon mal ein wahnsinnig hoher Wert. Und das ist das Wichtigste, was dieses Kulturgut mit sich selbst macht, nämlich als Hotel in erster Linie sein Geld zu verdienen. Das ist Logis, das ist F&B, das sind Veranstaltungen, das sind alle möglichen Dinge. Wir haben aber in unserem Konstrukt, da wir auch sozusagen ein bisschen das geflügelte Wort Adel verpflichtet, heute heißt es Eigentum verpflichtet, ein bisschen immer auch, ich würde das mal ganz selbstbewusst sagen, dass es ein bisschen in der DNA oder in unserer Erziehung liegt, dass man eben das als Gesamtes betrachtet. Und es, wir haben eine Blume. Die Blume hat mit unserem Namen zu tun, Linari. Und die Linari-Blume hat 5 Blüten. Unsere Blüten hier für dieses Geschäftsmodell Schloss Dübenau hat die Blüte Logis. Die verdient das meiste Geld. Dann F&B, die hält die Gäste hier, weil sie unser Essen lieben. Dann haben wir den Spreewald als weitere Blüte, der uns umgibt und der wahnsinnig wichtig ist. Dann haben wir die Geschichte der Linarischen Familie, die sozusagen die Aura des Ganzen bringt. Und als 5. haben wir gesagt, die Kultur, die hier sozusagen etabliert werden soll. Und diese 5 Blüten sollen gleichberechtigt in diesem Hause agieren. Das heißt, immer spielt ein bisschen von dem einen, von dem Spreewald. Wir sitzen hier mitten in einer Parklandschaft, die in den Spreewald übergeht. Wir reden über Kultur. Ich sitze hier als Repräsentant der Linars in diesem Schlossensemble. All das spielt eine Rolle und all das bringen wir in eine Harmonie. Und das ist das, was wir versuchen darzustellen, eben diese Kultur eingebettet in der Ökonomie, in dem Vermächtnis einer Familie, in dem Vermächtnis einer Tradition und auch der Spreewald selbst als bodenständige, wunderschöne Naturlandschaft.
Nun haben Sie natürlich die Chance oder die Freiheit zu sagen, das und das ist mir wichtig und siehe da, es funktioniert auch. Also es gibt auch Menschen, die sich dafür interessieren. Martin Helmchen kann mit seinem Team, mit seiner Frau, mit den vielen, die jetzt bei diesem Festival kommen, sagen, wir spielen die Musik, die wir selber mal gerne hören würden. Hartmut Dorgalow, beim Humboldt-Forum reden ja viele Leute mit. Da gibt es ungeheuer viele Erwartungen von verschiedener Seite, von kulturellen Akteuren, aus der Politik. Das ist manchmal sehr vielstimmig, das ist manchmal auch dissonant, aber Dissonanzen haben in der Musik zum Beispiel auch einen Reiz. Beneiden Sie manchmal die anderen für das, was die da machen können? Oder sehen Sie, sagen Sie, da sind bei mir so viele Freiräume und Spielräume zwischen kulturellen Möglichkeiten und politischen Anforderungen, dieses nie auf die Schlagzeile einer großen deutschen Tageszeitung schaffen?
Ja, glücklicherweise. Also das ist ja nicht das Ziel, dass man immer gleich in die Medien kommt. Beim Humboldt-Forum liegt es zum einen an der Lage, zum anderen auch an der Governance, auch vielleicht daran, dass das jetzt wirklich eines der größten und umstrittensten Kulturprojekte nicht nur in Deutschland ist. Es liegt darin aber eben auch eine große Chance, ein Haus für internationale Vielstimmigkeit zu orchestrieren, ist nicht ganz einfach. Ich weiß aber nicht, ob es einfacher ist, so ein Ensemble, was ja jetzt auch nicht jeden Tag zusammenarbeitet, zusammenzuhalten. Das werden wir nachher hören. Also Vielstimmigkeit im Sinne von Harmonie und Dissonanz im richtigen Verhältnis zu orchestrieren, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Aufgabe. Und in so einem Haus gibt es natürlich unglaublich Möglichkeiten, zum Beispiel was die Formate und auch die Inhalte angeht. Also es ist ja ein Haus, was mit Ausstellungen, Museen arbeitet, aber eben mit Musik, Theater, Film, Performances. Ich lerne wahnsinnig viel dazu. Auch zum Beispiel, dass Künstlerinnen und Kuratorinnen ganz unterschiedlich proben, anders arbeiten, andere Zeitläufe haben in der internationalen Arbeit. Dass zum Beispiel es eben mit unseren deutschen Kosten und Zeitplänen nicht funktioniert, wenn man mit Menschen aus ganz anderen Regionen der Welt zusammenarbeitet. Und. Also es hat eine große Vielfalt und daraus ergeben sich eben auch viele Möglichkeiten, unterschiedliche Publika zu adressieren, also zu fragen, wer kommt denn? Also hier ist es ja so, ich glaube, dass Sie heute aus einem ganz bestimmten Anlass hier sind und das ist ganz wunderbar. Man kann jetzt quasi sehr genau auf eine bestimmte Zielgruppe hinarbeiten und ein Angebot machen. Bei uns ist es ja so, wir wissen gar nicht, wer kommt. Das hängt zum Beispiel stark vom Wetter ab. Wenn es richtig heiß ist, kommen die Leute und wenn es regnet, kommen die Leute zurzeit. Und dann zu sagen, okay, jetzt müssen wir für ein sehr heterogenes Publikum Angebote machen und es kommen auch Leute, die gar nicht wollen, nämlich die müssen, zum Beispiel Schulausflüge oder Klassenfahrten. Und dass die dann trotzdem aus dem Humboldt-Forum rausgehen und sagen, war jetzt doch nicht so blöd, wie ich gedacht habe. Das ist zum Beispiel nochmal eine andere Anforderung, die man hat. Und das will ich jetzt nicht vergleichen, sondern ich denke, jedes dieser Häuser und jedes dieser Profile haben eben halt unterschiedliche Herausforderungen, mit denen wir klarkommen müssen. Und da ist jetzt die Größe nicht entscheidend.
Zu Kultur und Macht, ich merke, Martin Helmchen will auch was dazu sagen, aber gehört auch, ich gebe noch ein Stichwort mit, die Macht der Zentren und der Eigensinn der Region. Wir sind hier auf halber Strecke zwischen Berlin und Dresden. Die Leute können auch sagen, wir sind auf halber Strecke zwischen Cottbus und Lübben, je nachdem. Was merken Sie denn, Martin Helmchen, von den Bedürfnissen, die es hier in der Region gibt, gegenüber Kultur? Die sagen, wir sind auch Steuerzahler, wir wollen auch was erleben. Und den Bedürfnissen derjenigen, die von weiter her kommen. Sind die manchmal deckungsgleich, sind die manchmal nicht deckungsgleich? Was für Erfahrungen haben Sie gemacht letztes Jahr beim der ersten Ausgabe des Festivals?
Schön ist, wenn man mehr Gemeinsames entdeckt, als man erwartet hatte zu entdecken. Ja, also unsere Herangehensweise ist ja die, dass sich alle möglichst gleich wohl und willkommen und irgendwie angesprochen fühlen mit dem, was wir machen. Ne? Dass sich also das klassische Bildungsbürgertum, für das man ja sowieso meistens seine klassischen Konzerte spielt, dass das genauso
gibt's das noch?
Merkt. Och, ich finde, das ist nicht ganz ausgestorben. Wird ja manchmal tot besungen, aber ich habe einen Bekanntenkreis, da sehe ich das schon sehr wohl noch lebendig. Aber dass einfach Leute, die daran gewöhnt sind, in klassische Konzerte zu gehen und sich dann vielleicht freuen, dass sie unseren Mitspielern hier quasi in der ersten Reihe bei uns in der Scheune fast mal auf dem Schoß sitzen können, ja, so nah dran und nicht die übliche Distanz haben. Und dass aber auch Leute aus dem Dorf, die wirklich noch nie, noch gar nicht in einem klassischen Konzert waren, dass die alle merken, irgendwas ist da. Es ist ein Gemeinschaftserlebnis, was so viele Facetten von Begegnung und sich gegenseitig zuhören und was Schönes entdecken bietet, dass jeder da was von mitnimmt. Und das ist schon eine Herausforderung. Also man muss diese Gemeinsamkeiten tatsächlich erstmal entdecken. Eine Challenge, die wir sehr wohl sehen, ist eine gewisse heutige Stimmung, die sich ja auch in der Politik irgendwie niederschlägt, von, ja, das bringt alles nicht so viel. Also es läuft sowieso vieles auf eine Weise, dass der Einzelne wenig Gestaltungsmacht und Spielraum hat. Also so ein bisschen fatalistische Grundstimmung zum Teil, die in einer gewissen Gleichgültigkeit auch münden kann. Das ist jetzt wirklich der negative Extremfall. Aber das ist eine Art von Stimmung, die man in der Großstadt wenig sieht. Also da wird dann lieber, bevor man zugibt, dass man sich so fühlt, lieber begeistert und klug dahergeredet. Und die Leute hier auf dem Land sind schon auch sehr ehrlich. Und es dauert eine Weile, bis man vielleicht eine gewisse Schranke durchbrochen hat. Und hey, auch bei so einem klassischen Kulturevent geht es um menschliche Begegnung und Miteinander und gemeinsames Hören und Suchen. Was ist in der Kunst und in der kulturellen Veranstaltung wirklich, was hat das mit mir zu tun? Auch Musik, die 300 Jahre alt ist. Und wie kann ich lernen, ganz neu, eine Art Introspektion mit anderen zusammen, eine neue Art von Begegnung mit einem Mitkonzertgänger neben mir, einer Konzertgängerin, die völlig anders aussieht. Und das hat in den ersten beiden, also im ersten Jahr und auch schon in unserem Baustellenkonzert, was wir so ein bisschen zum Anteasern vor 2 Jahren gemacht haben, wirklich sehr gut funktioniert, dass dann ein Jäger mit drin war, der zum ersten Mal ein Stück von Olivier oder überhaupt das erste Mal, wie gesagt, klassische Musik und dann Olivier Messiaen gehört hat, ein Stück mit auskomponierten Vogelstimmen und das genauso faszinierend fand wie ein Organist aus Berlin, der sich mit Olivier Messiaen sehr, sehr gut auskennt. Und wir hoffen, dass dieser Prozess weitergeht, denn der hat sehr für uns persönlich sehr vielversprechend begonnen.
Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, da würde ich gerne Hartmut Dorgalow noch mal dazu fragen, denn es geht ja manchmal, wenn es darum geht, Projekte zu entwickeln, immer dazu, möglichst niederschwellig ranzugehen. Was wir eben jetzt gehört haben, ist, es braucht einfach nur Neugierde und es braucht auch nicht immer das Gleiche vom Selben. Also das ist ja ein gutes Beispiel dafür, dass Menschen auch bereit sind, überrascht zu werden.
Also ich mag dieses Wort niedrigschwellig gar nicht.
Deshalb habe ich es verwendet, weil ich wusste das.
Wer legt denn das im Grunde genommen fest? Ich glaube, eine große Gefahr besteht darin, dass man das Publikum unterschätzt. Die Vorkenntnisse, die Erwartungen, auch die Ansprüche. Ich glaube, es ist unsere Aufgabe auf der Macherseite oder auf der Seite derjenigen, die Angebote formulieren, vielleicht immer wieder mal einen neuen oder anderen Zugang zu finden und dadurch es interessant zu machen für Menschen, die sagen, aha, wenn das so ist, ja, dann gucke ich mir das auch mal an. Also ganz aktuell ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel. Wir haben jetzt zur Fußball-EM Wochenende gemacht, Kickern und Kicken. Kickern ist, also dieses Tischfußball-Ding, ist eine weltweite Kulturtechnik. Finden Sie überall in der Welt, funktioniert sofort, egal woher Sie kommen, ob Sie miteinander klarkommen. Und zu sagen, übrigens, warum ist das so? Und Spielen verbindet. Und dann gibt es übrigens auch noch die Ballspiele bei den Azteken. Und also man kann da jetzt so manchmal einen ganz anderen Eingang formulieren, ohne den Anspruch zu haben, dass das niedrigschwellig ist. Denn ich habe da gelernt, es gibt eine Bundesliga. Wir hatten zwei amtierende Weltmeisterinnen da am Start, die mal gezeigt haben, wie man richtig so einen Tischfußball spielt. Und das ist alles andere als niedrigschwellig.
Verstehen das die politischen Entscheider auch? Denn wenn wir über Macht reden, reden wir in der Demokratie natürlich über gewählte Vertreterinnen und Vertreter. Manchmal habe ich den Eindruck, da ist ein sehr starker pädagogischer Eros im Raum, Menschen etwas nahe zu bringen, was die vielleicht auf einem anderen Weg finden könnten. Was ist Ihre Erfahrung?
Naja, ich glaube, das ist eben eine der Schwierigkeiten. Also Menschen reagieren verständlicherweise allergisch und ablehnend, wenn man ihnen sagt, was sie hören und was sie lesen sollen und was sie denken sollen und wo sie hingehen sollen. Also ich bin in der DDR groß geworden, das will ich eben nicht nochmal haben, dass irgendwie eine Bezirks- oder sonstige Behörde entscheidet, was wird gedruckt, was wird präsentiert, was wird wie gehangen. Und ich glaube, die Macht liegt bei uns, die wir dann auch in der kuratorischen Verantwortung sind, denn Macht ist ja eine Verantwortungsfrage und wie man die wahrnimmt. Die Politik hat die Rahmenbedingungen zu schaffen. Ich bin sehr froh, in einem Land zu leben und glaube, dafür haben wir auch einiges getan, wo es Kunst-, Wissenschafts- und Meinungsfreiheit gibt. Und die müssen wir halt auch verteidigen, auch gegen Versuche aus der Politik, da immer wieder reinzugrätschen mit Vorgaben. Ich glaube, das geht eben sehr stark darum, auch Erwartungen kann man formulieren und sagen, macht euch Gedanken, wie ihr zum Beispiel, gibt ja gerade einen Fall, wo eine Staatsministerin auch mal was zu einem Opernprogramm gesagt hat. Ich finde ja den Ansatz richtig, zu sagen, also macht euch mal Gedanken bei so einem etablierten Festival, wie wird das Publikum jünger? Aber ich glaube, das ist dann die Aufgabe der Macherinnen und Macher, zu sagen, wie man das macht und ob das gelingt, wird man sehen. Es ist nicht die Aufgabe der politisch Verantwortlichen, zu sagen, was da gespielt werden muss.
Gut, natürlich kann jemand sagen, ich als Bürgerin, ich als Bürger finde dies und jenes wichtig und nicht in meiner Rolle als Politiker, als Politikerin. Graf zu Lunard, das würde mich jetzt auch noch mal interessieren, wie stark sagen Sie, naja, ich habe eigentlich alle Freiheiten der Welt, auch mit interessierten Menschen, Programme zu machen, die ich nicht erklären muss oder die ich nicht verantworten muss vor einer zuständigen Behörde, die mir gegebenenfalls Geld gibt. Also sind Sie hier da wieder dann doch wieder der Schlossherr, der sagen kann, wie früher, da musste man nur zum König Friedrich II gehen und sagen, das ist doch eine tolle Idee und dann wurde es umgesetzt?
Darin zeigt sich, wie man früher auch nicht frei war, nämlich dann musste man ja eine Instanz wieder höher gehen oder ähnliches. Ich glaube, die Stimmungsschwankungen waren zu jeder Zeit, so wie sie vielleicht auch heute sind, müssen wir nicht alles schwarz malen. Theoretisch wären wir frei, machen zu können, was wir wollen. Praktisch scheitert es ganz viel auch sozusagen an den finanziellen Gegebenheiten. Was macht man nicht? Es liegt auch daran, dass wir immer versuchen, das, was wir an Kultur machen, auch insgesamt selbst finanzieren zu können. Da sind so ein paar Schranken. Rein inhaltlich ist es auch so ein bisschen das, wo wir sagen, wir möchten natürlich etwas, was wohlfühlend ist und ähnliches. Manchmal machen wir Experimente, die man vielleicht nicht machen würde im öffentlichen Bereich. Wir hatten einen wunderschönen Balladenabend, der wirklich eine außergewöhnliche Geschichte war, der überhaupt nicht niederschwellig war, sondern ganz im Gegenteil. Und da haben wir mal versucht, eine Superlative zu machen, wo man häufig von dem nicht gern gehörten Niederschwelligen spricht, was sehr gut funktioniert hat, aber im kleinen Rahmen. Das Schöne ist, wenn man jetzt heute fließen, was wir heute erleben werden, das ist ja so eine Geschichte, wo alles zusammenspielt. Also wo wir sozusagen mit unseren auch Beschränkungen, die wir haben und sozusagen auch dieses Möglichkeit, dass der Staat mithelfen kann, dass Private mithelfen können, dass private Initiativen zusammen kooperieren mit dem und diese Mischung und diese Kultur miteinander machen und miteinander so zu vernetzen, das ist ja eigentlich die Kunst auch der Macher von Fliesen, das so schön hingekriegt zu haben, weil jeder hat seine Einschränkungen, jeder hat seine Freiheiten. Wir konnten vielleicht sehr viel einfacher sagen, wir helfen mit und das geht bei uns unkomplizierter, als wenn man dann eine Antragsgeschichte machen muss, die sehr umfangreich ist. Und diese Mischung ist doch genau das, was wir uns erhalten müssen und vor allem bloß nichts gegeneinander ausspielen.
Kultur und Macht, wir haben schon gemerkt, das sind keine getrennten Sphären. Manchmal müssen wir in der Analyse sehr genau hinschauen, um den Zusammenhang zu verstehen. Und ich nehme mal Hartmut Dorgelow ein Beispiel, das derzeit auch rund um das Humboldt-Forum immer herumschwirrt. Mit Kultur regieren, dachte sich zum Beispiel der preußische König Friedrich Wilhelm IV. Und er wusste, als Landesherr bin ich eigentlich der oberste Bischof. Also muss auf meinem Schloss eine Kuppel sein, die etwas höher ist als die Kuppel des damaligen alten Berliner Doms. Heute streiten wir über diese Kuppel. Vor 20 Jahren, als es die Entscheidung eines demokratischen Parlaments gab für diese Rekonstruktion, war das kein Thema. Ist in der Demokratie sozusagen der Lernprozess immer so, dass man zu spät nach Entscheidungen überhaupt merkt, worum geht's eigentlich?
Na, ich hoffe nicht, aber es gibt halt Fälle, wo man sich vielleicht vorher mal klar machen muss. Und wenn man jetzt das ganz konkret auf diese heftige Debatte um Kuppel und Kreuz auf dem neuen Humboldt-Forum fokussiert, dass man sich vorher klar macht, was heißt es, wenn man 1:1 rekonstruiert. Da rekonstruiert man eben jetzt nicht eine unschuldige Form, sondern auch einen politischen Ort und auch eine Demonstration von Macht, in dem Fall von Macht der Hohenzollern als Landesherrn. Dieser Baukörper ist weder einladend und offen für alle, sondern es ist halt eine große, hermetisch nach außen wirkende Demonstration eines Herrschaftssitzes. Das war auch der Anspruch. Und ich glaube, Graf Linard, würden Sie heute ein neues Hotel bauen, sehe das vielleicht auch ein bisschen anders aus. Hätte man heute gesagt, okay, wir bauen ein internationales Kulturzentrum, sehe das vielleicht auch anders aus. Aber wir leben halt mal mit der Situation, wie sie ist. Sie mit einer historischen, wir mit einer demokratisch legitimierten. Und ich bin ziemlich sicher, dass auch vor 20 Jahren die Diskussion anders ausgegangen wäre, hätte man sich damals klargemacht, dass 1:1 rekonstruieren auch heißt, eben mit dem gesamten figürlichen Programm und allen Inschriften. Es sind ja noch viel mehr Inschriften am Berliner Schloss jetzt rekonstruiert, zum Beispiel, die den Sieg der Preußen über die Schweden feiern, aber auf Latein. Und das kann man A nicht so leicht lesen und zweitens ist das heute kein Aufreger mehr. Weil
auch nicht bei den Schweden, die kommen?
Nee, ich glaube nicht bei den Schweden, weil wir das ganz klar als historisches Zitat lesen. Wir lesen aber diese sehr komplizierte und hochproblematische Zusammenstellung von zwei Bibelinschriften nicht als historisches Zitat, weil die Bibel für viele Menschen heute auch immer noch was bedeutet. Übrigens auch für mich als Pastorensohn, aber das ist ein anderes Thema. Aber wir diskutieren natürlich heute in einer säkularen Gesellschaft, wo es um religiöse Toleranz geht, um das Miteinander von verschiedenen Religionen, ganz anders darüber als 1848, wo das übrigens eine politische Botschaft war. Das war eine Botschaft gegen das Aufbegehren der Bürgerinnen und Bürger. Das war die Botschaft gegen 1848, gegen das Einfordern einer Verfassung. Weil Friedrich Wilhelm IV. Sagt, wir brauchen keine Verfassung, ich bin von Gott hier eingesetzt und alle haben ihre Knie vor Jesus zu beugen, Punkt. Übrigens auch ich als König. Das war natürlich eine politische Botschaft und wir diskutieren heute über den Umgang mit religiösen Symbolen in der Öffentlichkeit. Kann man noch eine Kippa tragen? Wie ist das mit dem Kopftuch gehören in Amtsstuben Kreuze? Das sind unsere heutigen Debatten und die haben einen Grund und deshalb verstehe ich auch, warum natürlich jetzt ganz intensiv anlässlich des Humboldt-Forums über diese Fragen diskutiert wird. Und ich glaube, hätte man sich das vor 20 Jahren klar gemacht, was da genau im Einzelnen rekonstruiert wird, wäre möglicherweise da auch ein Wetterhahn obendrauf und kein Kreuz.
Graf zu Lünar, ein solcher historischer Ort wie dieses Schloss, wie dieser Park, will ja auch gelesen sein. Und es gibt Dinge, auf die Sie besonders hinweisen können. Oder Dinge, wo Sie sagen, das ist jetzt nicht so relevant. Wie gehen Sie mit diesem historischen Erbe um, wo Sie etwas zeigen, vielleicht auch manchmal nicht zeigen?
Ui, das ist eine schwierige Frage. wie gehe ich damit um? Also in erster Linie ging es darum, die letzten 30 Jahre, in der wir sozusagen wieder die Verantwortung übernehmen durften, ging es erstmal um die Wiederherstellung dessen, was einmal war. Das heißt, wir mussten erstmal aus teilweise maroden Gebäuden wieder das machen. Manche waren nicht ganz so marode. Es soll auch gar nicht bewertet sein, sondern es gab erstmal eine Aufgabe, es wiederherzustellen und einem wirtschaftlichen Nutzen zuzuführen. Zum Beispiel, worauf ich gerne hinweise, ist dieser Park. Wir haben ganz in der Nähe Branitz. Branitz ist ein wahnsinnig fertiger, schöner Park, der auch mit staatlichen Mitteln auch dahin gekommen ist, wo er heute ist, ist auch die Inspiration für dem, was hier im Linarschen Park passiert ist, nämlich die ganze pücklersche Idee des Landschaftsparks. Und dieser Park, wie wir ihn heute haben, er ist nicht mehr das, was er mal war. Es fehlen Sichtachsen, es ist ein Campingplatz, der jetzt noch agiert hier. Es gibt also wahnsinnig viel Raum, um es wieder herzustellen, es wieder dahin zu führen, wo es mal war. Geht mal zu Pückler und seht euch die Sichtachsen an und guckt mal hier, wo die Sichtachsen verbaut sind. Es gibt Pläne, das zu machen, aber das dauert seine Zeit und es soll auch seine Zeit. Aber das sind so Dinge, die wir gerne wiederherstellen würden. Es geht um die Landschaftsidee. Es geht da gar nicht um Herrschaft oder Macht oder irgendwas. Es geht nur darum, welche Ästhetik damals auch geschaffen wurde. Und da geht es ja auch wahnsinnig viel um Ästhetik bei all diesen Gebäuden. Und nicht, dass dieses neue Schloss Dübenau ästhetischer geworden ist als vorher der schöne romantische Bau. Heute sehr viel funktionaler. Und Herr Dogolo, ja, ich würde gerne es anders bauen nochmal. Aber alles hat seine Zeit, nicht? Und so ist das. Aber der Park, das ist so ein schönes Beispiel, wo wir sagen, da sind wir mittendrin. Und es ist ja auch jetzt ein Zeitalter, wo die alten Bäume schon langsam umfallen, nach und nach neu gepflanzt werden muss. Aber die Idee dieser Ästhetik, die würde ich gerne wiederherstellen. Und das ist so das, was auch die nächste Zeit hier unsere Aufgabe sein sollte.
Martin Helmchen ist auch schon wieder auf dem Sprung, weil er muss noch mal mit den Kolleginnen und Kollegen etwas proben. Das heißt, es ist eben nicht von vornherein alles fertig und abgesprochen. Das ist ja für uns als Zuhörende auch ein ganz wichtiges Signal. Lassen Sie uns ganz kurz ein bisschen noch darüber sprechen, wenn wir Mozart und Beethoven hören, wenn wir Schostakowitsch hören oder der 1942 gestorbene, in der Internierung gestorbene Erwin Schulhoff. Wo haben Sie da in der Probenarbeit gemerkt, ja, das Verhältnis von Kultur und Macht finde ich auch in den Noten?
Also das ist in der Musik was ein schöner, so ein schönes Lebensgefühl irgendwie ist, dass man die Komponisten und der Musik, dass man der gestattet, uns als Musiker zu prägen, ja, und auch ein neues Denken irgendwie nahe zu bringen, was aus ihrer Lebenssituation kam. Das geht sowohl als auch, das geht unmittelbar aus dem direkten emotionalen Erleben der Musik, aber es geht natürlich auch sehr gut, wenn man ein bisschen was weiß. Also wenn man über Erwin Schulhoff nicht weiß, dass er eben aus dieser Gruppe der Theresienstädter Komponisten in diesem Internierungslager gehörte, dann geht auch was verloren. Und trotzdem, auch der die Schulhoff-Sonate ohne irgendein Hintergrundwissen hört, vor allem wenn sie so toll, die Proben schon ein bisschen gehört, gespielt ist wie von Pirmin Krehl, dann überträgt sich da auch schon mal sehr, sehr viel und das, worum es geht in der Musik. Gerade heute das Programm Mozart, von Mozart zu Beethoven, zum ganz frühen Beethoven, war ja so ein bisschen die Zeit, wo das anfing, dass Künstler sich getraut haben, sich wirklich von den Vorgaben der Machtstruktur zu emanzipieren. Ne, da ist Beethoven natürlich ein wichtiger Puzzlestein irgendwie oder vielleicht der wichtigste in der Musikgeschichte. Und dann halt die Komponisten des 20. Jahrhunderts, die sich nicht frei machen konnten. Also das gilt natürlich für Schulhoff und Schostakowitsch gleichermaßen, die einfach unter so starkem Einfluss, die das politische System auch auf die Kunst genommen hat, gelebt haben, dass sie sich davon unmöglich frei machen konnten und dass alles, was sie getan haben, irgendwie immer auf dieser Folie irgendwie passieren musste. Wie kann ich Mensch mit meinem ureigenen Ausdruck sein und das aufs Papier bringen und zu den Menschen bringen, was ich finde, das raus muss, auch wenn ein politisches System und ein Politbüro mir vorgibt, wie, in welchem Takt, an welchem, mit welcher Metronomzahl die nächste Ouvertüre für den Parteitag irgendwie sein muss. Und da ist Schostakowitsch ein unglaublich faszinierendes Beispiel, wie er das geschafft hat, in diesem Balanceakt wirklich vor allem ja unglaublich originärer Künstler und wahnsinnig aufrichtiger, empathischer Mensch zu bleiben.
Und nächstes Jahr, 50. Todestag von Schostakowitsch, da kann man ja auch nochmal auf diesen Komponisten schauen, der sich eben nicht, die Musik sich eben nicht alleine darauf reduziert, dass sie sozusagen getrieben war vom Stalinismus. Wenn er wirklich schlechte Musik schreiben wollte, wie eine Kantate zum 20. Ja, Parteitag, dann konnte er auch richtig schlechte Musik schreiben. Und dass wir diese Musik eben auch hören mit Erfahrungen der eigenen Endlichkeit, mit dem Ungenügen, dem auftrümpfenden Lebenswillen. Das macht sie eben mehr als nur ein Dokument.
Absolut. Und ich finde auch, man vergleicht ja immer irgendwie, was man selber kennt. Also jemand, der damals in der stalinistischen Zeit groß geworden ist, hat Schostakowitsch anders gehört als wir heute. Und ich finde es sehr wertvoll, sich in einer Zeit, wo es sehr viel um, ja, ich finde doch oft um das Negative geht, auch mit einer positiven Kraft, irgendwie ein positives Momentum daraus mitzunehmen, dass das heutige politische System uns diesen Raum eröffnet, halt in einer gewissen Freiheit zu sagen. Also Dissonanzen, wie Sie auch gesagt haben, Dissonanzen auszuhalten, verschiedene Meinungen auszuhalten, was sich an so einem Ort wie dem Humboldt-Forum besonders gut beobachten lässt, was sich aber auch in der Kammermusikprobe sehr gut beobachten lässt, dass es die Möglichkeit gibt, von verschiedenen Richtungen an etwas ranzugehen, zu verschiedenen Schlüssen zu kommen und trotzdem im Gespräch zu bleiben, dass die Politik das ermöglicht, diesen Freiraum. Das ist, glaube ich, mit das Entscheidendste überhaupt, worum es heute geht, dass das bewahrt wird und dass es die Möglichkeit gibt, provokante Sachen zu sagen, auch die Möglichkeit gibt, falsche Sachen zu sagen, ja, dass das nicht von vornherein verboten ist, sondern dass das in einem Prozess des sich gegenseitig Zuhörens dann rausgefunden werden kann, dass das nun auch sachlich falsch ist, ja, oder vielleicht einfach nur eine andere Meinung ist.
Freiheit muss in Anspruch genommen werden und Martin Helmchen hat jetzt die Freiheit, mit seinen Kolleginnen und Kollegen noch ein bisschen zu proben. Wir reden noch ein bisschen weiter. Ich danke erstmal Martin Helmchen, dass Sie es vor der Aufführung tatsächlich sich bereit waren, hier mit uns zu sprechen.
Vielen Dank.
Vielleicht ist nicht allen präsent, Rochus Graf zu Lünar war nicht in die Wiege gelegt, dass er hier in Lübbenau ein Schloss bewirtschaften wird. Die Familie war nach dem Attentat des 20. Juli 1944, von dem ihr Großvater wusste, enteignet worden, er selbst hingerichtet. Sie sind in Portugal aufgewachsen. Wem gegenüber fühlen Sie sich verpflichtet oder fühlten Sie sich verpflichtet, als Sie die Verantwortung für das Schloss übernahmen? Der Familie, der Region, sich selbst?
Das ist sehr unterschiedlich. Also das kann ich als Einzelperson für mich beantworten, aber ich muss es im Grunde für die Gesamtfamilie verantworten, weil jeder sich anders verpflichtet fühlt. Und wir alle fühlen uns verpflichtet einer Tradition. Also rückwärtsgewandt im Sinne von alle, die diesen Besitz, er wurde 1621 gekauft, mitten im 30-jährigen Krieg von einer Elisabeth von Distelmeier, die einen 5-jährigen Sohn hatte als Witwe, hat ihren Besitz in Franken verkauft und damit Lübbenau gekauft. So fing das Ganze an. Und wenn du dann durch die ganzen Zeiten gehst mit vielen Höhen und Tiefen und sagst, du willst nicht der Erste sein, der das Handtuch wirft oder ähnliches. Das ist eine Vergangenheitsbetrachtung. In die Zukunft betrachtet oder im Präsens war es der Wiederaufbau. Nach der Wiedervereinigung bekamen wir es wieder als einer der seltenen Fälle und hatten damit die Verantwortung auch gegenüber der Gesellschaft. Die Gesellschaft traut uns zu, es wieder zu übernehmen. Dann heißt es auch, das Eigentum verpflichtet dich jetzt auch, das zu tun. Mein Vater hat einen ganz persönlichen Grund. Sein Vater ist gestorben oder wurde hingerichtet, man kann auch sagen ermordet von den Nazis. Und es ist der Grund, warum wir überhaupt wieder hier sind. Und allein diese Verpflichtung gegenüber diesem Großvater, wir hatten gerade 80 Jahre, 20. Juli, ist ein Ding. Also es gibt eine Vielzahl von Gründen, warum man es macht. Und ein zukunftsgewandter Blick, und wir sind, glaube ich, in unserer Familie auch alles bekennende Republikaner, also wir haben jetzt nicht die Idee, aber trotzdem verteidigen wir dieses doch sehr umstrittene Vermögen einer Privatfamilie, wo wir sagen, es hat seinen Wert in einer Gesellschaft, auch ein solches Vermögen als Privatperson verwalten zu können, weil es auch der Gesellschaft gegenüber wahnsinnig viele Vorteile hat. Und das fängt mit Steuergeldern an, die hier nicht verbraucht werden. Das geht aber auch darüber hinaus, dass dieses Kulturgut, was wir hier erhalten, tatsächlich ein offenes Kulturgut ist, wirklich genutzt werden kann von der Öffentlichkeit. Und ich habe mich jetzt so verfahren, dass ich gar nicht mehr weiß, was Sie gefragt haben.
Das ist an Musenhöfen so, dass der Gedanke irgendwo beginnt und dann weitergeht. Da frage ich doch mal Hartmut Dorgelow, der 16 Jahre lang Chef der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten war. Wir haben manchmal merkwürdige Vorstellungen von Schlössern und Herrenhäusern. Den Unterschied hat man mir nie genau erklären können, hier im Land Brandenburg. Wie mächtig war eigentlich der Landesherr gegenüber dem Adel? Wie sehr waren die Herrenhäuser des Adels nur eine Behauptung gesellschaftlicher Macht oder eine reale Macht?
Naja, das ist ja quasi von Fall zu Fall, also von Region zu Region, von Zeit zu Zeit relativ unterschiedlich. Also über die Standesherrschaft der Lünars, ganz klar, das ist eine vom Landesherrn, und das war mal der sächsische König oder mal der preußische König, verliehene Macht, die eben schon hieß, dass man hier Verpflichtungen hatte, zum Beispiel gegenüber dem König, also zum Beispiel in den Krieg zu ziehen. Aber man hatte eben auch bestimmte Rechte. Das waren Gerichtsbarkeiten, das waren manchmal bestimmte Steuervorteile und, und. Also in Brandenburg war der Adel schon eine ganz wichtige Gruppe von Menschen, die die Herrschaft der Hohenzollern mitgetragen haben. Und dafür haben sie vom Landesherrn auch Macht abbekommen. Aber im Endeffekt war es ein absolutistisches Regime, jedenfalls nach 1701, wo dann schon der Landesherr auch stark zum Beispiel in die Lebenswirklichkeit des Adels, genauso wie der Pastoren oder anderer im Lande, eingegriffen hat. Also es war im Endeffekt schon jeweils von Gottes Gnadenkönig in und dann hat der König entschieden.
Also damit jetzt nicht alle ganz schnell googeln, 1701, Friedrich III. Setzt sich in Königsberg die Krone selbst aufs Haupt und wird König Friedrich I. und sorgt unter anderem auch dafür, dass wir so eine Fassade haben wie die am Humboldt-Forum.
Genau, da musste der König in Preußen, genau, nicht von Preußen, das kam dann erst später, denn das war ja damals so quasi, wie kann man so ein Upgrade kriegen, das haben die Sachsen sich in Polen geholt und die Hannoveraner in England und die Preußen haben sich das eben im fernen Osten liegenden Preußen geholt und waren dann im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation mit Billigung des Kaisers in Wien Könige in Preußen. Also komplizierte Geschichte, dafür brauchten sie aber jedenfalls eine neue Sichtbarkeit und diese Sichtbarkeit war das Berliner Schloss und dann wurde, obwohl sie knapp bei Kasse waren, dann also alles ausgereizt und wenn man heute in den Schlüterhof geht, im Humboldt-Forum kann man das immer noch sehen. Im Barock ist ja eigentlich alles symmetrisch, aber das Hauptportal liegt da gar nicht in der Mitte, weil die haben sich vor ihrer alte Burg nur eine neue Barockfassade bauen können und dann auch noch eine große Erweiterung gemacht. Dann waren sie aber pleite und dann kam der Soldatenkönig, der für seine Sparsamkeit bekannt war und viele der hochfliegenden Pläne, wie das Schloss mal aussehen sollte, wurden gar nicht mehr realisiert. Genauso wenig, wie es bei Ihnen darum geht, jetzt immer nur zurückzugucken, ist ja bei uns auch die Frage, was macht man mit diesem historischen Erbe? Und das ist im Berliner Fall natürlich auch immer ein Ort der Macht gewesen. Und wie geht man zum Beispiel mit diesem Ort der Macht machtkritisch um? Und wie ermächtigt man Menschen heute, selber auch so eine kritische Haltung zu entwickeln?
Ja, jetzt haben Sie die Frage gestellt, aber wie würden Sie darauf antworten? Wie gehen Sie sozusagen programmatisch machtkritisch an dem Ort um?
Na, Macht bleibt ja in der Regel nicht unwidersprochen. So, das war schon bei Königs so. 1848 habe ich vorhin schon mal kurz erwähnt. Also das Berliner Schloss war immer ein Ort der Macht, aber es war eben auch ein Ort der Ohnmacht oder auch der Gegenmacht. Also 1848, 1918, das Abdanken des Kaisers, das Ende der Monarchie ist auch etwas, was da passiert ist. Und 1989, 90, als Gorbatschow drin noch mit Honecker 40 Jahre DDR feierte.
Also im Vorgängerbau.
Im Vorgängerbau auf der Stelle. Das war natürlich auch das Ende der DDR, beginnt mit Protesten am 7. Oktober 89, nicht nur, aber in Berlin eben auch. am Palast der Republik. Und deshalb machen wir dieses Jahr zum Beispiel ein großes Programmjahr, das sich dem Palast der Republik widmet, um mal zu sagen, es geht eben nicht nur um das Schloss, sondern es geht auch um den Palast der Republik. Und was man da zum Beispiel lernt, ist, Abriss ist keine Lösung. Weil es ist das Schloss so stark im Gedächtnis von vielen Menschen, genauso wie der Palast der Republik. Und wie lasse ich es zu, dass es unterschiedliche Erinnerungen gibt? Das ist zum Beispiel etwas, was ich mit ermächtigen meine, dass man also Menschen ermächtigt, auch miteinander klarzukommen, zuzuhören, ihnen Informationen sicherlich gibt, aber ihnen nicht eine Meinung aufzwingt, sondern sagt, also ich traue euch zu, euch selber eine Meinung zu bilden. Ich traue euch auch zu, es auszuhalten, dass andere Menschen eine andere Meinung haben. Und ich bin ganz stolz, dass es uns gelungen ist, wie ich finde, ein tolles Buch zu diesem Palast der Republik-Projekt zu machen, wo alte DDR-Kader, Freunde des Palastes, Menschen, die eine zeithistorische, wissenschaftliche Perspektive haben, Künstlerinnen, Zeitzeuginnen, Menschen, die im Palast der Republik gearbeitet haben, zusammen ein Buch machen und es einfach aushalten, dass es da ganz unterschiedliche Storys, ganz unterschiedliche Perspektiven gibt. Und ich glaube, das ist eben etwas, wozu auch diese Orte der Macht verpflichten. Es geht nicht nur um den König, es geht auch um die Küchenmagd.
Und mir ist aufgefallen, dass Menschen, die gesagt haben, ich gehe da nicht rein, wegen dieser Ausstellung drin waren zum Palast der Republik. Also es gibt auch das, wie Hegel würde sagen, die List der Vernunft. Es gibt sozusagen viele Möglichkeiten, Menschen auch zu locken, sich selber auch auseinanderzusetzen mit diesen Fragestellungen.
Es ist ja keiner gezwungen, das ist auch richtig, das ist ja die große Freiheit. Also man kann in den Zoo gehen oder ins Fußballstadion oder ins Humboldt-Forum und häufig muss man sich zwischen allen drei Sachen entscheiden. Aber das Angebot zu machen und zu sagen, ich erwarte von dir jetzt nicht per se, dass du eine bestimmte Haltung oder eine Meinung hast, dass du etwas mitbringst. Und wir merken das auch, dass unser Publikum eben extrem divers ist und es kann noch diverser werden. Wir haben zum Beispiel jetzt das zweite Mal im Winter eine Wärmestube gemacht mit den Johannitern zusammen. Und das ist total berührend, dass Menschen sagen, ey, ich habe nie gedacht, dass ich da mal rein kann, weil da gibt es eigentlich nur Schmalzstulle, Tee, ein Brettspiel und eine Zeitung und Menschen, die einfach da sind. Weil ich immer gedacht habe, das ist nur für die Reichen, das ist nur für die Leute, denen es gut geht, das ist nur für Touristen. Nee, es ist auch ein Ort für uns. Und ich finde, das ist eben auch ein Stück weit von Verantwortung, die man da wahrnimmt und sagt, also wir wollen ja wirklich ein Ort für viele, viele Menschen sein. Und ich finde, Sie machen das hier mit dem Park auch. Also man muss ja kein Botaniker sein, um in diesem Park sich aufzuhalten. Und man muss auch nicht im Schloss übernachten, sondern es ist eben ein öffentlicher Ort. Und ich glaube, daraus ergibt sich eben auch eine gesellschaftliche Verantwortung, egal ob sie von privaten Eigentümern oder von uns. Wir sind übrigens auch eine private Stiftung öffentlichen, bürgerlichen Rechts getragen wird.
Als Lateinschüler wusste ich ja auch schon früh, Cultura heißt eigentlich Pflege, Bebauung, ist ursprünglich ein landwirtschaftlicher Begriff. Und deshalb, Graf zu Lunard, wenn wir heute oft über Kultur sprechen, haben wir einen vielleicht eher verengten Begriff. Wie nehmen Sie diesen Begriff als das Gesamte wahr, hier am Rande der Stadt, Teil der Stadt, im Spreewald, wo Spreewaldkrimis gedreht werden, mit diesem Park.
Ja, wenn man also genau diesen Begriff Kultur, dann geht es ja schnell um Kunstgüter oder um Gebäude, sondern Kultur ist sozusagen, was wir hier tun, ist eine lebendige Kultur. Wir sind hier und wir agieren oder nutzen dieses Gebäude auf eine Weise, wie wir glauben, dass es sozusagen gesellschaftlich nutzbringend ist. Also es ist ein und ich glaube, das haben aber auch der Adel im Gesamten war sehr humanistisch geprägt. Also zumindest Herr Dorgelow schüttelt den Kopf für die Zuhörer im Radio ein bisschen. Oder nein, er hat abgewogen, nicht immer, ja. Zumindest nicht alle. Ich würde das für unsere Familie zumindest sehr beanspruchen, dass es ein sehr humanistischer Ansatz geht, ging sozusagen dem Menschen zugewandt und dem Menschen etwas zutrauen und dem Menschen agieren zu lassen und ihm Raum zu geben, agieren zu können und ihm nicht zu enges Korsett geben, dass er eben leben kann. Und Kultur heißt im Grunde ja auch leben und leben lassen ein bisschen und gar nicht jetzt in Richtung Gegenstände oder irgendwas reden, sondern wirklich einen Raum geben, zu sein und glücklich zu sein. Und diesen Raum, den geben wir zum Beispiel in dieser Veranstaltung, es ist Fließen. Fließen gibt uns diesen kulturellen Raum, hier in der Sonne zu sitzen, Gespräche, kontroverse Gespräche zuzuhören, nachher Musik zu hören in einer Form, wo viele vielleicht gar nicht hingehen würden, in irgendeiner Philharmonie in New York oder was auch immer. Das erlebst du jetzt hier. Und das ist der Raum, glaube ich, Raum im Sinne von geistigen Raum als auch örtlichen Raum. So würde ich das ganz simpel definieren.
Vielen Dank, Hartmut Dorgerloh, vielen Dank, Rochus Graf zu Lenar und vielen Dank, Martin Helmchen, der jetzt gerade wieder proben muss. Vielen Dank auch Ihnen hier auf dem Rasen neben dem Schloss Lübbenau. Das Publikum ist ja eine nicht zu unterschätzende Macht gegenüber der Kultur, auch gegenüber Menschen, die hier vorne Ihnen was vordiskutieren. Danke, dass Sie uns durch Ihre Aufmerksamkeit so wohlwollend unterstützt haben.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.